Literradio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literradio.org.
Herzlich willkommen bei Literradio von der Leipziger Buchmesse. Zu Gast bei mir ist Ronald Pohl und wir sprechen über seinen ganz frisch erschienenen Roman Der gewendete Handschuh bei Ritter erschienen. Herzlich willkommen, lieber Ronald Pohl.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Der Roman also ist jetzt steht in Beziehung zu Ihren vorherigen Werken. 2020 haben Sie geschrieben das Buch Signor Mongibello, eine Lava-, Hass- und Brandrede auf den wenig löblichen, weil häufig unflätigen Vulkan Ätna in Gedichten stolzer Zahl in drei durchaus zueinander gehörigen Abteilungen, auch erschienen bei Ritter. Und 2022 ist der Waghals drei Erzählungen erschienen. Jetzt eben der gewendete Handschuh-Roman. Wollen Sie ein bisschen über die Beziehungen und Verbindungen der drei
ja, gerne.
Sprechen?
Die Beziehung ist sukzident, das heißt, am Anfang stand ein Gedichtzyklus, der im Grunde einerseits barock ist, zum anderen aber eben geografisch tangiert, insofern es um den Ätna geht, der unweit von Catania nach wie vor Gift und Galle spuckt als Vulkan. Er steht jetzt im Schatten etwa isländischer Vulkane und so weiter und ist dieser Tage nicht so im Gespräch, wie er das früher war. Und die Idee, die dahinter stand, war in gebundener Rede doch so etwas wie einen Geburtsakt darzustellen, insofern als das Eruptive des vulkanischen Geschehens etwas ist, was eine demiurgische Dimension hat, eine schöpferische Dimension, etwas, was jedes Maß übersteigt. Und der Kontext einer solchen Außerkraftsetzung der Ökonomie von etwas, was noch nicht da war und es sozusagen in die Wirklichkeit zu rufen, die hat mich beschäftigt. Auf diesem Sockel des Signor Mongibello, dies ist übrigens der Name, den die Sizilianer ihrem Vulkan gegeben haben, sozusagen als Freund und Kollegen, auf diesem Sockel habe ich dann mehrere Prosaarbeiten darauf gesetzt, dass eine Erzählung, die in dem Band der Waghals den Beschluss bildet, der wiederum ein dreifaches Buch ist, insofern es drei Erzählungen enthält. Und nun sozusagen als Schlussstein einen Roman, der heißt Der gewendete Handschuh, und so etwas meint wie ein nochmaliges Übertrumpfen in der Geste, Gebärde, ein nochmaliges Übertrumpfen dessen, was ich eingangs mit dem konvulsivisch-schöpferisch-eruptiven Geburtlichen gemeint habe. Insofern man sich ja, wenn man sich ganz oberflächlich in die Landschaft rund um den Ätna vertieft, eine Terrassenkultur sieht, eine ungemein gestufte Gesellschaft, eine bourgeoise Welt, die in dem in dem Tigel Sizilien ungemein viele Einflüsse, auch an der Kante von Europa hin zu Afrika und so weiter, enthält oder geltend macht. Und ich habe versucht, nun die regelrechten Anforderungen an einen Roman zu erfüllen und sie aber sozusagen eruptiv zu übertreffen. Das meint nicht etwas vorauszusetzen, sondern eine wechselseitige Gebärde einer solchen eruptiven, gewaltsamen Hervorbringung in Szene zu setzen. Letzter Satz, um nicht auszuufern oder wie ein Vulkan zu reden.
Passt sehr gut zum
Das Buch Der gewendete Handschuh, der Roman Der gewendete Handschuh handelt von einer Tochter aus gutbürgerlichen sizilianischen ätnernahen Hause, die an den Mann gebracht werden soll in einem buchstäblichen Verheiratungssinne und zugleich die Welt, die es benötigt, um verheiratet zu werden, hervorbringt im Wege des Erzählens. Das soll durchaus ein einsinniges Erzählen sein, im Sinne, dass es aus ihrer Perspektive passiert, wobei sie die Genealogie ihrer selbst schöpft und herausbringt. Der Witz daran ist, dass sie in Konkurrenz tritt mit einer Vatergestalt, die ihrerseits versucht, so etwas wie Töchter zu erfinden oder überhaupt Kinder zu erschaffen. Dazu gesellt sich eine kleine Zahl von Nebenfiguren, die ihrerseits als Mittler fungieren, dieses Prozesses einer, ich betone es noch einmal, wechselseitigen Hervorbringung.
Vielen herzlichen Dank, das war jetzt schon ein sehr fundierter Einblick. Die Frage, die sich mir aufdrängt, woher kommt diese Faszination an Sizilien und dem Ätna? Wenn das jetzt schon über so viele Werke...
Ja, das kann ich, wie alle diese Dinge, einem selbst ja sozusagen auch ein wenig ein Blindfleck bleiben, nicht zur Gänze erschöpfend beantworten. Es ist Sizilien eine, bildet nicht nur morphologisch, geografisch, sondern vor allem auch kulturell eine Randlage, eine Randsituation, die trotzdem das Älteste, was in Europa zu fassen, zu verstehen und zu bekommen ist. Denken Sie an die Kultur der Antike, ja, sozusagen die Filialen, ja, der attischen und antiken Kultur, die eben auch auf Sizilien war, über viele Stufen, über die Staufer, über die Normannen, über ganz manifeste, auch afrikanische, nordafrikanische Einflüsse und so weiter, reichen und eine Mischkultur beschreiben, die auch nach meinem Augenschein ein ständiges Kippen auch der Wahrnehmung vor Ort bedingen. Und das habe ich interessant gefunden, insofern ich versucht habe, eine Fluidität von Prosa zu erzeugen in meinem Roman, die ihrerseits so etwas wie die Fluidität von Lavaströmen mit erzeugen oder mindestens daran erinnern soll.
Es ist auch in dem Roman, sind die Figuren, eben Landschaft und Figuren, gehen ineinander über. Also es wird die, also wie es schon beim Signor Montebello war, dass der Ätna zur Person wird, ist es hier auch die Landschaft. Also Stina wird auch als Name von Sizilien, also dass sie sitzt an einer Stelle gesagt.
Sie ist zugleich auch das ganz andere. Sie ist eine Erfindung, sie ist eine Nordländerin, wie das, glaube ich, an mehreren Stellen heißt. Vielleicht, ich wollte Ihnen nicht ins Wort fallen natürlich, aber das heißt jetzt unmittelbar sozusagen nur kurz die Erläuterung. Es geht um Alterität. Die Figuren in dem Buch sind solche, die versuchen, über sich selbst Evidenz zu erlangen und sie nicht finden. Und weil sie das nicht finden, sind sie genötigt, von Signifikant zu Signifikant, von Zeichen zu Erscheinung, von Ausdruck zur Metapher zu Realium, jeweils zu wechseln oder zu changieren. Diese Operation erzeugt den unruhigen Duktus dieses Buches, der vielleicht auch bei der einen oder anderen Leserin für vielleicht Irritationen sorgen wird. Gemeint sind aber ausdrücklich keine klassisch herkömmlich psychologischen Prozesse.
Und es ist überhaupt, wenn Sie vorher von dem Fluiden gesprochen haben, der Roman hält nie still. Es ist immer in Bewegung. Man kann auch, also die Stine wird auch beschrieben, sie ist nicht fassbar. Und so ist es auch, dass der Roman immer jeden Moment kippt und sich neu verändert. Und auch aus welcher Perspektive geschrieben wird, das ändert sich im Roman sehr.
Was sicher auch Schwierigkeiten bereitet bei einer Lektüre, bin ich überzeugt. Weil man die einsinnige Perspektive nie zur Gänze beibehalten kann.
Also sehr spannend, weil eben alle ich sagen, und dann, aber es ist schon nachvollziehbar.
Das hoffe ich.
Besonders spannend in der Mitte, also am Anfang ist Dine und dann, es geht immer Vater, Tochter auch, der ferne, es gibt auch, manchmal ist der Vater fern, manchmal ist die Tochter fern.
Dann gibt es, es gibt Verwalter dort, es gibt arbeitendes Volk, das nicht immer Stimme hat und schon gar nicht zu Wort kommt. Und darauf lege ich Wert, es gibt so etwas wie einen Aufriss. Historisch werden angespielt Bezüge auf den Faschismus. Es gibt recht verhohlen, aber doch Anspielungen auf Pier Paolo Pasolinis Salò-Film beispielsweise. Es gibt Verweise auf den Tod in Venedig, damit meine ich aber insbesondere die berühmte Verfilmung, nicht so sehr die
Thomas. Welche Stelle wäre das?
Ja, es sind ein, zwei Andeutungen.
Weil das habe ich überlesen.
Andeutungen mit Blick auf die Schlussapotheose in diesem Film. Das soll auch gar nicht eine zu große Rolle spielen. Warum das alles? Man kann diesem Text sicher eine gewisse Plotarmut oder möglicherweise eine Figurendiät oder Figurenlosigkeit
oder das Gegenteil, zugrunde legen. Eine nicht haltbare Überfülle an.
Ich misstraue grundsätzlichen Konventionen des Erzählens. Meine Herkunft ist die experimentelle Literatur. Und ich glaube, wir machen es uns oft viel zu gemütlich in den Herkömmlichkeiten des Erzählens. Ich glaube nicht, dass diese Dinge so sehr zu unserer Verfügung liegen. Wir müssen sie mühsam herstellen. Und ich glaube, es verhält sich so wie im wirklichen Leben, auch in der Kunst. Wir haben zu viele bedeutungstragende Einheiten oder wir haben zu wenige bedeutungstragende Einheiten. Die Äquilibristik, die uns vorgespiegelt wird, denken Sie auch an die Politik, ja, der ist grundsätzlich zu misstrauen. Wir wissen zu viel und daher wissen wir zu wenig. Mich interessieren Texte, die zum Beispiel durch Überkodierung es vermeiden, alles zu sagen. Mich interessieren Phänomene der Moderne, die durch das Weglassen Fülle erzeugen, die durch Repetition und die Kunst der kleinsten Abweichung in der Wiederholung Phasenverschiebungen und Verschiebungen herstellen. Denken Sie an die Minimal Music, um nur ein Beispiel zu nennen, aber auch denken Sie an den späten abstrakten US-Expressionismus in der bildenden Kunst und dergleichen mehr. Ich denke, meine Texte haben, ohne mich, dass ich mich das in irgendeiner Weise, dass ich das anmaßlich meinen würde, ich sehe meine Texte eher in solchen Traditionen, die dezidiert aber solche der Moderne oder des Modernismus wären.
Und wir haben noch nicht, also wir haben jetzt inhaltlich gesprochen, das ist das eine, das andere ist die sprachliche Umsetzung, wie sie das machen und das ist auch sehr beeindruckend, mit einer sehr poetischen Sprache und auch die Bilder sind wirklich, dass man, manche Sätze sind sehr starke Bilder. Und es ist eben, es geht nicht so sehr manchmal um den Inhalt, sondern auch um den Klang.
Ja, das glaube ich. Sprache ist ein mehrbödig, also eine poetisch sinnvolle und hinreichende Inbewegungssetzung von Sprache hat alle diese Parameter zu berücksichtigen. Klangassonanzen erzeugen Anklänge der Assoziation im Kopf. Es findet ein Changieren statt, ein Herumschieben, nennen wir es so. Plötzlich werden Dinge mit Bedeutungen angesteckt, die man von vornherein vielleicht gar nicht vermutet hätte. Vor einiger Zeit habe ich gelesen, ein Übersetzer und Literaturwissenschaftler nannte das Sinfektion. Man speist die kleineren bedeutungstragenden Einheiten eines Textes mit mehrfachen sozusagen Kapazität, man lastet die Kapazität mehrfach aus, indem man sie klanglich, semantisch, also bedeutungshaft und so weiter, auflädt. Und das erzeugt wiederum, denken Sie an einen avancierten Gebrauch der Syntax, Bewegungsabläufe, die ihrerseits Anschlüsse erzwingen, die genauso klangliche wie semantische Entscheidungen etwa forcieren und hervorbringen. Das können Sie aber auch einem guten Thomas Mann-Roman, hoffe ich, jederzeit nachweisen, wobei der andere Techniken zum Teil im Gebrauch hat. Aber bei Proust liegt das auch auf der Hand. Ja? Die weiten der Proustschen Sätze und Syntagmen. Ich halte sehr viel von kurzen Sätzen, aber wo Bescheidenheit Armut wird, das ist ein schwieriges Feld, in dem möchte ich nicht operieren.
Wir haben noch am Schluss gibt dieses die Stelle, dass das wie das ich gab den Hörerpreis, presste die Hände gegen die Ohren, wie um das Verstummen meiner selbst und aller in mir widerhallenden Stimmen im Nu zu erzwingen. Der Text spricht auch irgendwie mit sich selbst. Also ist ein Echoraum, der sich, oder so ein Spiegelzimmer, das man sich vervielfältigt.
Völlig richtig beobachtet, ja. Gute Texte enthalten eine Ebene der Selbstkommentierung. Das werden Sie aber bei Kleist finden, das werden Sie bei Goethe finden. Ich vergleiche mich in keiner Weise mit diesen Herrschaften, aber das muss man im Blick behalten. Gute Texte sind klüger als ihre Autoren, Autorinnen. Das sind Mehrwerte von Texten, darum werden wir oder sind wir, denken Sie an das Kafka-Jahr heuer, sind wir mit Texten nie fertig, weil sie nie aufhören, über sich selbst noch etwas jeweils Hinausweisendes zu erzählen.
Und wenn Sie sagen, nie fertig, Sie haben eben dem Ethner jetzt schon Gedichte, Erzählungen und Roman gewidmet. Geht es weiter? Wird das nächstes ein Drama zum...
Nein. Also das Peristaltische des Vulkanausbruches hat mich sozusagen als Muster, Produktionsmuster interessiert. Denken Sie daran, dass der Kapitalismus ab Owo über die Sinnhaftigkeit von Fertigung und Produktion seinerseits einen ganzen Überbau errichtet hat. Ja? Das geht bis zum Taylorismus, zum Fordismus, was ist eine sozusagen mustergültige industrielle Fertigung, die sauber mit Blick auf die Menschen, sparsam und so weiter vorgeht. Effizienz, ja, sowas. Mich interessieren Prozesse, Hervorbringungen, Möglichkeiten, die genau einer solchen rein ideologischen Effizienz hohn sprechen. Ich glaube nicht an Effizienz. Ich glaube, dass wir zum einen viel zu sehr unter unseren Möglichkeiten bleiben, als dass wir andererseits nicht in der Lage sein sollten, diese spärlichen, kärglichen Angebote der Wirklichkeit bei Weitem zu übertreffen. Beides ist möglich und es sind oft nicht die nobelsten Kräfte, die uns daran hindern, genau diesen inneren Reichtum aufzuschlüsseln und produktiv zu machen.
Vielleicht noch ein anderes Thema. Es kommen ganz viele Briefe vor und es geht eben um die Suche nach der verlorenen Tochter, die dann auch einmal dann 267 Töchter sind und auch Vater, Väter gibt es Mehrzahl und es ist diese Trennung, diese Suche, dieses Nichtwissen und dann gibt es eben diese Briefe, die als Briefflut schon beschrieben werden. Das lese ich als das Thema Kommunikation.
Ob Kommunikation noch? Der Brief ist eine der maßgeblichen Ureinheiten in der Entwicklung bürgerlicher Selbstbeauskunftung. Der Brief, denken Sie, ich glaube, Niklas Luhmann hat dazu ein ganzes Buch gemacht, halt in der Luhmannschen Sozialsystemik, die er halt entwickelt hat, die davon handelt, dass Briefe dasjenige Medium waren, in dem so etwas wie bürgerliche Selbstauskunft und die Erzeugung von Intimität am Platze war und dieses Medium hat das transportiert. Jedes Medium transportiert gewisse Eigenschaften oder bringt sie, fördert sie überhaupt erst zutage, bringt sie ans Licht. Und der Roman, Sie haben schon richtig angemerkt, dass der Schluss eine Telefonsituation ist, enthält in Nutze so einen kleinen Abriss von Formen bürgerlicher Selbstverständigung.
Wollen wir vielleicht an dieser Stelle eine kurze Leseprobe schon?
Sehr, sehr gerne.
Dass man auch vom Klang und sehr Gewalt gerne. Des Textes.
Ich rollte durch die Klassenzimmer der Hauswirtschaftsschule. Eine Murmel, in die ein Glasbläser etwas Frohsinn eingeschmolzen hatte. Ich stieß klackernd an Fußbodenleisten, unfähig, die Richtung meines Fortkommens zu bestimmen. Meine Reise verlangsamte sich. Ich saß hinter Bergen von Weißwäsche und flickte durchgesessene Hosen. Die Sonne überholte mich, die stillstehende Murmel, und kippte abends, von der eigenen Wärmestrahlung benommen, kopfüber in den Vulkan. Sofort ließ ich die Nähnadel sinken. Die Wäsche lag vor mir wie erstarrt. Die Mahlzeit im Gemeinschaftsraum bestand aus gerösteten Heuschrecken. Stumm steckte ich mir eine nach der anderen in den Mund, als würde von mir verlangt, die Fassung zu bewahren. Jeden Samstag eilte der Konsiliere durch die Hallen, ein kahlköpfiger Lebemann, dessen ansteckende Fröhlichkeit Geschirr und Besteck zum Glänzen brachte. Was werden eure Ehemänner einmal von Glück reden, wenn sie bemerkt haben, wie still und genügsam ihr durch unsere Aufsicht geworden seid? Buttkammer ließ sich Linnen reichen, die er eingehend betrachtete wie um die Spur einer Hochzeitsnacht, die eine von uns ohne seine Erlaubnis verbracht, ans Licht zu heben. Er musterte Waden, die aus der Dämmerung plumper Röcke ins Freie geschlüpft waren. Er nickte anerkennend und lauschte den Erklärungen der Schwester Oberin, als ob ihm, dem ranghöchsten General, vom Zustand der Truppe berichtet würde. Buttkammer ließ es sich nicht nehmen, die Nassräume, oberhalb des Chorgestühles gelegen, zu inspizieren. Er beugte sich bereitwillig über Waschschüsseln und schnupperte über den Abortlöchern, nachdem er den Deckel kurzerhand mit beherztem Griff entfernt hatte. Etwas an dem Geruch schien ihm Aufruhr, Renitenz oder offene Rebellion zu verheißen. Er rümpfte freundlich die Nase und gebot den Erzieherinnen uns, ob wir dick oder dünn waren, nassforsch oder stumm, allesamt auf Diät zu setzen. Ich verließ das Institut so heimlich, still und leise, wie ich es betreten, indem ich die Schleusen des Himmels entgegen ihrer Fließrichtung überwand. Den elterlichen Vorhaltungen, warum ich der schmählich Reis ausgenommen, begegnete ich mit kleinkindlichem Trotz. Ich schmollte und zeigte mich selbst Wohltaten gegenüber abweisend. Der Bewahrung des Hauses vor Pest und, in Ermangelung geeigneter Anwärter, plötzlichem Kindstod, insonderheit der erstgeborenen Söhne. Die Kröten und Heuschrecken, wie sich auf den Stümpfen des Kleinkindes eigenhändig von der Schwelle. Ich jagte Wechsel aus dem Tempel. Ihre Profite, die glimpernden Kupfer der Vorzeit, behielt ich dagegen im Fäustchen. Welche Möglichkeiten hatte ich nicht in der Hinterhand? Ich hätte mich als kinderlose Lieblingstante durchbringen mögen, als ältliche Jungfer, die jeden Quadratzentimeter vor der Zudringlichkeit der sizilianischen Sonne zu schützen versteht, die ihr stilles Leid, die Bleiche mondförmiger Wimpern hinter dichten Schleiern verbirgt, die schmalen Füße in klobigen, knöchelhohen Schuhen beerdigt, die, aufgrund Buttkamers Geheiß, ansehnliche Deputate verzehrt, ihr Glück nährt mit dem Abrieb irgendwelcher Zitronen. Auslandsreisen sollen die Melancholie verscheuchen, das Ungenügen an leichtfertigen Freundinnen, an der Tölpelhaftigkeit von Kavalieren aus Messina. Und doch, kaum fragt mich Anna, Clara und alle die anderen nach meinen Urhebern, Erzeugern ihrer Herkunft, nach der Fruchtbarkeit ihrer Beete und Güter, den Alleereien, den von ihnen alljährlich genossenen Erträgen, so geriet ich unweigerlich in Stocken. Sollte ich Buttkammer nennen, der, von der Tintennässe der Verträge abgelenkt, meiner Mutter, aus Höflichkeit mehr denn aus erzwungener Lust, beigewohnt hätte, ihr den Hof gemacht, indem er die Nähnadel, welche ihr entfallen, aus dem Kies wühlte, seinen Finger zur Unzeit entblößt, daran verletzend, so dass die Figur meines Vaters, ohnehin schmächtig und wenig eindrucksvoll, endgültig in den Bereich des Hörensagens hinüberwechselte. Ein Schattensteher, der sich vom Gesang der Zikaden in Schach halten ließ, ein einzelner Pfosten im Spalierzaun, der den mit Knötchen und Dornen gespickten Draht weitergab, ohne anders um Beachtung zu flehen, als durch die Festigkeit seines einmal gefassten Beschlusses, die Linie der Vererbung
fortzusetzen, Stürmen zu trotzen, Eindringlingen vorsätzlich den Rücken zu kehren.
Danke, vielen herzlichen Dank. Das war jetzt ein sehr beeindruckender Ausschnitt. Noch vielleicht kurz zur Veränderbarkeit, was wir vorher schon gesprochen haben, ist auch, dass das Alter veränderbar ist und die Größe veränderbar ist. Das Bildnis des Dorian Gray, hier haben wir es mit einer jünger werdenden Frau zu tun und auch gnomische, die Figuren werden oft als gnomisch beschrieben.
Völlig richtig beobachtet. Es geht um die Reversibilität oder der potenziellen Reversibilität, Aufhebbarkeit und Umkehrbarkeit solcher Prozesse. Ich halte das für ganz eminente, auch mittelliterarische, ja, nennen Sie es so, Effekte zu erzeugen. Ich glaube, das wird viel zu wenig genutzt, wenn Sie mich fragen. Und es hat wohl auch etwas zu tun mit der Beliebigkeit, soziologisch gesprochen, der Kontingenz, der Zuschreibung und überhaupt. Denken Sie an unsere Gesellschaft, wie beliebig auch nur die Erfassung der Konsumgewohnheiten von Otto oder Ottilie Normalverbraucher sind. Das hat ja nichts, also was ich damit sagen will, ist so etwas wie einen prozesshaften kausalen Ablauf, den müssen Sie mir erst zeigen, den ich abzubilden hätte. Da scheint es mir in der Tat plausibler, mit den Möglichkeiten der Literatur Juxtapositionen einzunehmen, Überformungen zu produzieren oder mich seitlich in die Büsche zu stehlen.
Und es ist auch seitlich in die Büsche, es kommen auch viel vor, weil in Landschaftsbeschreibung vorkommt, in die Büsche des Ätners in diesem Fall.
Ach ja, dort gibt es auch niedrige Vegetation, niedrig stehende. So.
Ja, ein anderes Thema, das wir vielleicht noch, Männer und Frauen, das wird auch angesprochen. Es gibt eben diese Töchter, diese Überfülle an Töchtern und an einer Stelle gibt es dann ins Gegenteil, da passiert dann der Auszug der Frauen, dass sie eben zuerst gehen und alles mitnehmen. Und dann auch die Tilgung jeder Form von Frau sein, das sind auch weibliche Artikel.
Völlig richtig. Insofern der Roman natürlich von Niederschlag gefunden habenden Sedimentenschichten der Kulturwerdung an einem bestimmten Ort handelt, handelt er im Wesentlichen von einer patriarchalen Gesellschaft. Aber es kommt, glaube ich, recht klar raus, dass diese Männer Täter sind, dass diese Männer Bündler sind, Männerbündler, dass die Ketten der Binnensolidarisierung der Männer, der Organisation ihrer Macht, all das ist evident und ich glaube, es kommt in dem Buch vor. Das mit Pasolini habe ich angesprochen, wo es bildhaft wird, was ja nichts anderes ist als den fließenden Übergang einer patriarchalen kapitalistischen Gesellschaft in den Faschismus, in die Formation des Faschismus auch abzubilden und Bilder zu fassen. All das ist im Sinne des Antippens, glaube ich, in diesem Text enthalten. Und ja, die Verweigerung der Frauen, das ist ein, denken Sie, ein Raub der Sabinerinnen und dergleichen, das ist ein uralter Topos der Literatur. Aber er handelt natürlich im Wesentlichen vom Evidentwerden weibliche Ohnmacht.
Wir sind am Ende. Ein kurzer Einblick in ein überaus lesenswertes, ungemütlich großartiges Buch. Ronald Pohl, Der gewendete Handschuh, erschienen bei Ritter. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke für Ihr waches Interesse und sehr, sehr herzlich für Ihre freundlichen Worte und das angenehme Gespräch. Vielen Dank.
Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.